Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen heute zu einem Ausflug aufs platte Land im Norden. Denn dort spielt der neue Roman der Bestseller-Autorin Dörte Hansen, die mir hier auch schon gegenübersteht. Hallo, guten Morgen, Frau Hansen. Schön, dass Sie da sind.
Guten Morgen.
Bruder ist jetzt Ihr vierter Roman. 2015 kam Altes Land heraus. Zwar ein Riesenerfolg damals, wie auch die beiden Bücher danach. Wie ist denn das für Sie, wenn jetzt so ein neues Buch herauskommt, wenn man so erfolgreich ist wie Sie? Ist das trotzdem noch was Besonderes? Sind Sie ein bisschen aufgeregt? Das erscheint ja heute, das Buch.
Oh ja, ich glaube, das wird sich auch nie ändern, weil man ja nie sagen kann, ob es außer einem selbst überhaupt irgendjemand interessiert. Ich stelle ganz oft beim Schreiben fest, wow, das sind so Sachen wie Strukturwandel oder Flurbereinigung. Das kann eigentlich nur mich selbst interessieren und bin dann immer sehr überrascht und beglückt, wenn es dann am Ende nicht so ist.
Und wir sprechen gleich mehr über den neuen Roman von Dörte Hansen. Bruder heißt er, und ich bin schon gespannt, wie sie auf dieses Thema gekommen ist. Zwei Brüder, Bruder und Henning, Zwillinge sogar, die sich zum Verwechseln ähnlich sehen, stehen im Mittelpunkt von Dörte Hansens neuem Roman. Bruder, der eine nur wenige Minuten älter, hat den Hof übernommen, obwohl das eigentlich gern der Jüngere, eben Bruder, getan hätte. Und so sind aus zwei Verbündeten irgendwie Rivalen geworden. Dörte Hansen, Sie leben ja in Nordfriesland. Ihre Bücher, auch dieses jetzt, spielt auch immer in dieser norddeutschen Landschaft. Können Sie uns mal ein bisschen beschreiben, wie das so aussieht, wenn Sie da aus Ihrem Arbeitsfeld Fenster gucken oder wenn Sie mit Ihrem Hund spazieren gehen?
Ja, einen Hund habe ich leider nicht. Ich habe nur mal hin und wieder einen ausgeliehen. Aber ich gehe wirklich jeden Tag meine großen Runden. Und ich wohne relativ dicht an der Nordsee und ich gehe dann immer einmal am Wasser entlang, dann einmal durch den Wald und durch die Heide. Also ich habe alle Landschaften meiner Geestheimat da sozusagen vor mir. Und dieses durch die Landschaft gehen ist wirklich entscheidend, glaube ich, für meine Bücher auch tatsächlich.
Ja, das hätte ich jetzt gefragt, ob das quasi Teil der Arbeit ist, dieses durch die Landschaft gehen und vielleicht auch genau solche Höfe zu sehen, wie sie jetzt in Ihrem Buch vorkommen.
Die Landschaft, ja, die gucke ich mir wirklich jeden Tag an, vor allem die Veränderung der Natur, die Jahreszeiten, die Vögel und die anderen Tiere, die ich beobachte, das ist alles so Teil meines Lebens. Aber diesen Hof zum Beispiel, den habe ich mir komplett am Schreibtisch ausgedacht. Ich habe auch nicht so ein Praktikum gemacht auf einem Milchbetrieb, weil ich dachte, nee, dann bist du in Gefahr, dass du das so eine Art Modell abschreibst oder dass du den Landwirt, den du da kennenlernst, dann als Vorbild für deine Figur nimmst. Das wollte ich ganz frei machen. Also alles, was ich über die Natur zu erzählen habe, die für mich ja eine wirkliche Nebenfigur ist in allen Romanen wahrscheinlich, das habe ich. Jeden Tag tanke ich praktisch aus meinem Umfeld und den anderen Teil, den recherchiere ich wirklich trocken am Schreibtisch.
Jetzt geht es ja diesmal um diesen Bahnsenhof und diese zwei Brüder. Ich habe schon gesagt, die sind beide da groß geworden. Es geht um einen schweren Konflikt eigentlich zwischen den beiden. Und ich dachte schon, das ist ja eigentlich so ein recht alter, geradezu biblischer Stoff, dieser Bruderzwist. Was hat Sie denn daran gereizt, sich genau diese Konstellation vorzunehmen?
Ja, es ging mir genau tatsächlich darum, diesen großen und in gewisser Weise zeitlosen Konflikt einmal zu erzählen. Für mich spielen sich die großen Dramen oder Tragödien und vielleicht auch die Komödien, aber wirklich ja immer eher im Ländlichen ab. Also nicht auf den großen Bühnen, sondern in Kuhställen und in Backstuben und in Werkstätten und auf Feldwegen und so und Landstraßen. Das ist meine Welt. Und ich wollte wirklich wieder einen dieser großen Konflikte auf dem Land erzählen, weil ich glaube, dass diese Konstellation, ein Familienbetrieb, so viele Konflikte birgt, weil nichts voneinander zu trennen ist. Das Familiäre nicht vom Privaten, nicht vom Dienstlichen, nicht vom Wirtschaftlichen. Es hängt alles miteinander zusammen und da ist sehr, sehr viel Sprengstoff drin.
Und es ist offenbar sowas, was man in der DNA dann hat. Also zumindest dieser Bruder, die Hauptfigur oder die Titelfigur, der ist ja sogar weggegangen, nachdem er den Hof nicht übernehmen konnte, nach Frankreich. Der ist Tierarzt geworden. Der hat eine tolle französische Frau, eine Malerin, die so ein ganz anderes Flair da reinbringt. Aber dann ist er irgendwie zurückgekommen, als was Tragisches in der Familie seines Bruders passiert ist. Und er kriegt ja irgendwie diesen Hof auch bis zuletzt nicht so aus sich raus. Was denken Sie, wie kommt das?
Das ist natürlich eine Behauptung, die ich aufstelle, ne? Und da gebe ich wieder zurück zu meinem Thema der Prägung oder der Herkunft. Das sind Themen, auf die ich, ohne es bewusst zu planen, immer wieder zurückkomme, weil ich auch glaube, dass es Themen sind, die nicht nur mich, sondern viele bei uns betreffen. Wir sind alle auf eine gewisse Art entwurzelt, weil wir nicht mehr unbedingt wissen, wo wir hingehören. Wir sind ja nicht mehr da, wir leben in der Regel nicht mehr da, wo wir geboren sind und aufgewachsen sind. Dieses alte Modell, dass man sein Leben an einem Ort verbracht hat und dass man auch vorgezeichnet bekam, was man beruflich tat, das ist alles nicht mehr da. Wir haben diese große Freiheit und damit hängen wir auch so ein bisschen heimatlos im Raum, glaube ich. Und für mich ist dieses Thema immer wieder interessant, zu sagen, wo verorte ich mich eigentlich? Und offenbar geht es vielen Leuten so. Und ja, das versuche ich in meinen Büchern halt einzufangen.
Jetzt muss man vielleicht noch, damit man eine Vorstellung von dem Buch bekommt, sagen, dass der andere Bruder, also der den Hof übernommen hat, der versucht, den ja auch richtig in die Zukunft zu bringen. Der strengt sich an und hat also einen Milchbetrieb mit Hochleistungskühen. Und sein Bruder, der versorgt die auch immer, ohne Rechnung natürlich. Und trotzdem gerät er in so eine richtig schlimme Krise mit diesem Hof. War Ihnen das auch wichtig, das mal zu erzählen, wie diese Bauern da eigentlich ums Überleben kämpfen?
Ja, ich erzähle im Grunde ein bisschen das weiter, was ich in Mittagsstunde angefangen habe. Da Ende der 1960er galt auch in der Landwirtschaft dann plötzlich diese Devise wachsen oder weichen. Also nur die großen Höfe haben eine Chance, nur die sehr modernen, die mit der Zeit gehen, haben einen Hof. Und ich habe eine Chance. Und ich wollte wissen, was passiert eigentlich, wenn eine Familie das über Generationen immer macht, also immer zu diesen Leuten gehörte, die es alles richtig gemacht haben, immer vergrößert, immer investiert, immer alles nach dieser Maxime ausgerichtet haben. Und dann kommen sie plötzlich trotzdem an ihre Grenze. Also ich stelle eigentlich dieses Diktum wachsen oder weichen in Frage.
Jetzt haben Sie ja zu diesen zwei tollen Brüdern, um die es geht, auch noch wirklich, finde ich, sehr, sehr faszinierende Nebenfiguren. Kann man eigentlich gar nicht richtig sagen. Die sind fast alle gleichwertig. Ich mochte sehr gern den alten Bauern Paul und seine Frau Marga oder auch die Männerfreunde, die Bruder und Henning da haben. Und ich habe mich aber gefragt, es gibt ja viele so Dorfromane und dann sind oft aber die Figuren so schrullige, kauzige Typen. Das ist es bei Ihnen ja nicht. Also wie machen Sie das, das zu vermeiden, dass die so in diese Dorfkauzigkeit reinrutschen, die Figuren?
Das ist eine große Falle und die versuche ich wirklich zu umgehen. Und ich finde auch gar nicht, mir wird auch manchmal nachgesagt, meine Figuren seien ja so skurril oder so schrullig oder so knorrig. Und das finde ich überhaupt nicht, sondern ich finde, sie sind eigentlich sehr, sehr normal. Nur gucke ich sie mir sehr genau an und zwar in ihrer ganzen Widersprüchlichkeit. Andi zum Beispiel, ein Kumpel von Bruder, der ist erstmal so ein großer Angeber und er fühlt sich wie so eine Art besserer Jim Morrison. Also er hat so eine Doors-Cover-Band und spielt dann mit den Stormy Riders auf irgendwelchen Hafenfesten und so. Aber gleichzeitig hat er eine ganz fürsorgliche Ader. Und dieses Ambivalente, ich glaube, man muss sich immer hüten vor zu viel Eindeutigkeit in der Literatur. Und wenn ich an die Figur rangehe und schon glaube, die ist so skurril, dann setze ich mich eigentlich nicht wirklich mit ihr auseinander. Ich versuche mich sehr mit meinen Figuren zu beschäftigen, sehr, sehr nah an sie ranzukommen.
Ja, wie entsteht denn bei Ihnen überhaupt so eine Figurenkonstellation? Gibt es da quasi erstmal die Kerngruppe, meinetwegen in dem Fall diese beiden Brüder und die anderen kommen dann so dazu, ja, wie so eine Familie, die sich entwickelt? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, ungefähr so ist es. Ich lerne diese Hauptfiguren am Anfang kennen und dann stelle ich fest, die brauchen noch jemanden. Also der Bruder braucht einen Freundeskreis und auch einen Freundeskreis, den er schon sehr lange kennt. Bruder kommt ja irgendwann so an den Punkt, dass er sich fragt, warum bin ich eigentlich mit denen befreundet? Wie kam das eigentlich? Weil die so verschieden sind. Also diese Frage immer ist, die man vielleicht bei alten Freundschaften öfter mal hat, wenn wir uns heute treffen würden, wären wir eigentlich befreundet oder nicht? Also diese Altfreundschaften, das hat mich auch interessiert. Also meine Figuren am Anfang brauchen dann immer so ein paar, die brauchen ein Netz. Und ich entwickle das wirklich anhand der ersten Figuren, die ich sehr früh habe.
Und was ich auch interessant finde, wie Sie das gerade über die Freunde gesagt haben, da spielt das ja eigentlich auch so ein bisschen rein, dass man sich eben so lange kennt, dass man sich dann eben so aushält, auch mit genau, all seinen Macken. Genau, und das, finde ich, können Ihre Figuren ja eigentlich in allen Büchern total gut. Die halten so Sachen einfach aus, ertragen nennen sie das. Ja. Da stirbt ein Kind und man muss halt irgendwie weiterleben. Und ich habe so gedacht, das ist eigentlich was wir so vielleicht auch in den Stadtgesellschaften so ein bisschen verlernt haben. Wir wollen immer alles sofort für alles eine Lösung oder eine Veränderung.
Oder eine Diagnose oder eine Therapie. Und bei meinen Figuren ist es meistens so, dass sie diese Probleme irgendwie durchleben, miteinander und dann aber auf eine Art eine Resilienz haben, die sie entwickeln können, weil irgendeine Person oder irgendeine Situation für sie das Ganze erträglicher macht. Sie finden immer einen Weg, auch diese harten Schicksalsschläge zu überstehen.
Und da ist ja ganz viel auch drin, wo ich so dachte, das ist ja wirklich bereichernd, mal diese Sicht aufs Leben so zu sehen. Und da dachte ich, wo nehmen Sie das denn her? Also reden Sie dann zum Beispiel mit so alten Leuten oder sind Sie selber schon so eine weise Frau?
Also ich bin ja auf dem Dorf aufgewachsen und mich beschäftigt gerade sehr, dass ich, wenn ich in unserem Nachbardorf, wo die Kirche steht, unsere Kirchengemeinde ist, wenn ich da auf den Friedhof gehe, dass ich denke, da liegt ja mein ganzes Dorf. Ich kenne diese ganzen Geschichten, ich kenne diese Leute, die da liegen und mittlerweile kenne ich auf dem Friedhof wahrscheinlich mehr, als in dem Dorf jetzt selbst noch leben. Und ich habe die alle erlebt als jüngere Leute, als ältere Leute. Irgendwann, ich gehe dann auch oft zu den Beerdigungen und dann sind diese Geschichten sehr präsent und trotzdem ist es natürlich erfunden. Ich erfinde mir ja meine Figuren so, wie ich sie brauche für mein Buch. Ne?
Und das Dorfleben, das ist ja irgendwie was, worüber auch eben viel gesprochen wird. Es gibt einerseits diese idyllisierende Sicht aufs Land, das halt, da machen sie sich ja auch gern drüber lustig, so ein bisschen. Auch diesmal wieder, wenn die französischen Freunde von Marie-Claude dann kommen und mal Krabbenbrötchen an der Nordsee. Aber dann wollen sie doch lieber da in Frankreich bleiben.
Auch verständlich.
Genau, das ist die eine Perspektive aufs Land. Man will da mal hin, das ist so ein Sehnsuchtsort. Aber auf der anderen Seite gibt es ja auch diese Sicht, ja, am Land sind alles irgendwie tumbe Nazi-Wähler und die eben irgendwie auch dann so verächtlich gemacht werden. Mhm. Vermutlich hat aber ja beides nicht so wirklich was mit der Realität dann auf dem Land zu tun. Oder wie erleben Sie das?
Nein, ich versuche tatsächlich immer, diese Idealisierung zu vermeiden. Auf der anderen Seite würde ich niemals anfangen wollen, das Leben auf dem Land jetzt zu bashen oder so. Ich finde, dass man, wenn man zum Beispiel als Stadtmensch Lust hat, in ein kleines Dorf zu ziehen, dann hat man eine gute Chance, da sehr, sehr warm aufgenommen zu werden, wenn man sich an ein paar Regeln hält. Also sie können auch ein bunter Paradiesvogel sein und exzentrisch sein. Aber wenn sie Lust haben, in dem Dorf mitzumachen, irgendwas mitzugestalten und wenn sie beim Spazierengehen mit ihrem Hund Moin sagen, dann haben sie schon eine ganz gute Basis und dann kommen sie in so einem Dorf relativ gut zurecht. So groß sind die Unterschiede nicht mehr. Wir übertreiben oft, glaube ich, mit diesem Unterscheiden zwischen Stadt- und Landmenschen. So groß sind die Unterschiede nicht mehr. Im Prinzip sind wir alle schon so eine Art Mischformen und und diese Extreme sind eben oft wirklich ein Klischee.
Jetzt haben Sie am Anfang gesagt, Sie machen natürlich kein Praktikum da bei irgendeinem Milchbauern. Aber sprechen Sie denn da mit Leuten in Ihrem Dorf dann doch mal, wenn Sie irgendwas wissen wollen? Oder wie recherchieren Sie denn überhaupt?
Ich spreche natürlich mit Leuten, wenn ich sie so treffe auf irgendwelchen Festen. Und dann erzählen sie mir ein bisschen von ihrer Arbeit. Und in diesem Fall habe ich so gemacht, ich musste auch sehr viel über Tierärztliches wissen. Und da habe ich eine Person gefunden, mit der ich das alles nachher abklopfen konnte, die nämlich einen Milchbetrieb hat, eine Tierärztin ist und einen Agrarblock betreibt.
Perfektes genau. Match, ja.
Und ich bin wirklich mit meinem ganzen Manuskript hin und habe dann eins nach dem anderen abgeklopft, um zu überprüfen, ob das stimmt.
Und wenn Sie dann dieses ganze Material, also dieses Wissen haben, dann ist das ja noch kein Roman. Also wie ist dann dieser Schritt, dass aus diesem Faktenwissen dann irgendwie so eine lebendige Geschichte wird, die man irgendwie auch so warmherzig lesen kann?
Ja, ich eigne mir das Wissen ja immer nur so weit an, wie ich es brauche für die Erzählung. Das heißt, eigentlich weiß ich gar nichts, sondern ich versuche ein glaubhaftes Setting für meine Figuren zu schaffen und dafür muss ich einiges wissen, aber ich lese mir wirklich nur das an, von dem ich glaube, das braucht diese Figur, um glaubhaft agieren zu können. Und wenn man jetzt abklopfen würde, was ich wirklich weiß über so eine Labmagenfixation oder über ein bestimmtes Melksystem, dann wäre da sehr schnell Schluss.
Wie ist das jetzt? Sie haben gesagt, im Dorf muss man auch ein bisschen mitmachen. Vielleicht sind Sie ja auch in irgendeinem Verein oder ich habe keine Ahnung. Sie sind ja da auch aufgewachsen, glaube ich, wo Sie wohnen. Die Leute kennen Sie alle? Lesen die auch Ihre Bücher oder machen Sie da mal eine Lesung im Dorf?
Ja, das mache ich. Ich lebe nicht mehr in dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin. Und ich lebe ja auch eigentlich kein typisches Landleben. Ich bin eben nicht bei den Landfrauen oder im Schützenverein oder in der Feuerwehr. Aber auch da, meine Nachbarn tolerieren, dass ich sehr andere Arbeitszeiten habe, dass ich, ja, dass meine Fenster nicht geputzt sind oder so. Also man ist da auf gegenseitige Toleranz angewiesen und das funktioniert. Und eine Lesung in meinem Dorf mache ich eigentlich immer. Ich mache immer eine Benefizlesung für die Vereine dann. Und diesmal freue ich mich besonders, weil mein Bruder gesagt hat, er moderiert das. Und mein Bruder lebt da noch und vielleicht machen wir es auf Plattdeutsch. Mal gucken.
Sehr schön. Aber Sie bleiben dieser Landschaft treu, weil ich hatte vorher noch mal so überlegt, so ein Mallorca-Roman von Dörte Hansen kann man sich irgendwie nicht so richtig vorstellen.
Mich reizt das so sehr. Ich würde auch gerne mal gerade den Februar mal woanders verbringen zum Beispiel. Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also es ist nicht ein Programm, dass ich sage, ich möchte nur immer über den Norden schreiben. Es ergibt sich halt bisher immer so. Ich weiß nicht, ob das in der Zukunft auch so sein wird.
Sie haben es vielleicht auch so in der DNA, wie dieser Bruder, über den Sie geschrieben haben.
Möglicherweise ist das so, ja.
Dörte Hansen, vielen Dank, dass Sie hier waren. Danke für dieses Gespräch in
Deutschlandfunk
Kultur. Und der neue Roman von Dörte Hansen heißt Bruder und ist heute herausgekommen. Das Buch ist beim Penguin Verlag erschienen. Es hat 224 Seiten und kostet 26 Euro.
Straßenkritik.
Hallo, mein Name ist Enrika Naracci. Ich sitze in Ingolstadt gerade in der Sonne und mein Lieblingsbuch ist das Traumbuch von Nina George, wenn ich sie so richtig ausspreche. In dem Buch geht es um einen Jungen, der seinen Vater kennenlernen möchte, der dann aber einen Unfall hat und ins Koma fällt. Und es geht vor allem darum, wie der Junge, der hochsensibel ist, versucht, die Bindung zu seinem Vater wieder aufzubauen. Das Buch hat mich sehr bewegt, weil ich einfach dadurch auch erlebt habe, dass ich selbst hochsensibel bin wie der Junge. Ich habe es dadurch tatsächlich rausgefunden und dann von meiner Psychiaterin bestätigt bekommen. Also es war so menschennah geschrieben, dass ich das Gefühl hatte, ich gehöre zu den Charakteren, ich bin Teil von dieser Geschichte. Und deswegen habe ich es immer wieder gelesen. Außerdem mag ich traurige Bücher sehr gerne.
Enrika Naracci liest in Ingolstadt das Traumbuch von Nina George, als Taschenbuch beim Knauer Verlag erschienen für 10,99 Euro. So schlecht wie nie schneiden deutsche Schüler in der neuen PISA-Studie ab. Es fehlen Grundkompetenzen im Lesen und in Mathematik. Und das, nachdem doch der PISA-Schock der Jahrtausendwende eigentlich zu ganz anderen Ergebnissen führen sollte. Einer, der die Schüler immer wieder trifft und weiß, was die jungen Leute wirklich umtreibt, ist Bob Blume, Lehrer, Podcaster, Bestseller, Autor und erfolgreicher Blogger. Und ich freue mich, dass er jetzt Zeit für uns hat. Hallo, guten Morgen, Herr Blume.
Schönen guten Morgen.
Was haben Sie gedacht, als gestern diese neue PISA-Studie veröffentlicht wurde?
Ich habe zwei Dinge gleichzeitig gedacht und die haben sich dann auch später gezeigt. Das erste war auch dieses nicht Überraschende und das zweite war, dass wir alle jetzt mal uns wirklich das anschauen sollten und den Ernst der Lage erkennen. Denn die Ergebnisse sind ja schlechter als vorm PISA-Schock. Und das, was dann gekommen ist, auch von den jeweiligen Verantwortlichen, war eine Schuldzuweisung in die verschiedensten Richtungen, aber ich habe keine Selbstkritik gehört. Der Deutsche Lehrerverband sprach davon, dass wir weder in Alarmismus noch in Selbstzufriedenheit verfallen sollten. Da frage ich mich erstens, was für eine Selbstzufriedenheit kann man anhand solcher Ergebnisse überhaupt haben? Und zweitens doch, jetzt ist Zeit für Alarmismus, denn die Ergebnisse, gerade was das Lesen angeht, sind alarmierend.
Jetzt wird ja auch faktisch gesehen immer weniger gelesen. Dazu hat auch der Börsenverein erst kürzlich ziemlich deprimierende Zahlen veröffentlicht. Jetzt ist ja die Frage, wie erleben Sie das zum Beispiel im Umgang mit Schülern, in Gesprächen, woran das liegt? Ist das wirklich nur die Konkurrenz durch Social Media und das Smartphone oder warum lesen gerade junge Leute kaum noch?
Das spielt sicherlich auch eine Rolle. Ich meine, dass der Börsenverein das gesagt hat, das fand ich auch wichtig, aber da geht es natürlich auch um die wirtschaftliche Komponente. Letzten Endes ist Lesen nichts mehr, was man wie früher einschiebt, sondern das konkurriert eben mit zahlreichen anderen Beschäftigungen. Das hat mit Social Media natürlich auch zu tun. Das hat damit zu tun, dass der Tagesablauf von jungen Leuten natürlich auch schon durchgetaktet ist. Ja, wenn man 6 bis 8 Stunden Schule hat und dann noch Hausaufgaben macht, dann fühlt es sich zumindest für viele so an. Und je weniger man liest, desto mehr fühlt es sich so an, als sei Lesen dann nochmal eine Anstrengung, wohingegen dieses Dauerbeschallen durch das Smartphone eben keine Anstrengung darstellt. Ich glaube, das spielt eine Rolle. Ich glaube aber auch, dass das Ganze kein Problem von jungen Leuten nur ist, denn wir wissen alle, das, was man sagt, ist die eine Sache, das, was man macht, ist die andere und mit dem Handy in der Hand seinen Kindern zu sagen, sie sollten mehr lesen, nützt nichts. Ich glaube, wir müssen uns alle auch fragen, wie viel wir selber uns denn die Zeit zum Lesen nehmen und inwiefern wir selber auch Vorbilder sind.
Weil Sie gerade das mit dem Anstrengenden am Lesen gesagt haben, da hat mir auch mal ein Leseforscher erzählt, dass eben auch, es wird ja viel, viel weniger auch vorgelesen bei den kleinsten Kindern. Und wenn, dann meinte der, dass viele Eltern dann auch wieder so eine verlängerte Schulstunde da draus machen. Dabei müsste es doch eigentlich darum gehen, egal bei welcher Altersgruppe, dass man so die Leselust irgendwie weckt, oder? Wie könnte das denn passieren?
Ja, zwei Stichworte. Erstmal im aktuellen PISA-Bericht, der hat ja über 200 Seiten, gerade den Leseteil sollten wir uns alle mal selbst durchlesen. Da steht nämlich in der Tat, dass fast 40% von 1- bis 8-jährigen Kindern selten oder nie vorgelesen bekommen. Das ist alarmierend. Also das heißt, wenn man gar nicht sozialisiert wird, in dem Sinne, dass Lesen etwas ist, was Freude schafft, das neue Welten entdecken lässt, das Perspektiven eröffnet, und zwar von ganz jungen Jahren an, dann macht man das irgendwann auch nicht mehr. Und PISA hat ja jetzt die Kompetenzverluste gezeigt bei 15-Jährigen. Und ich will nicht sagen, dass mit 15 der Zug abgefahren ist. Also da kann später schon noch was kommen. Aber da wird es dann natürlich ungleich schwerer. Das muss man ganz klar sagen.
Jetzt ist es ja nicht nur so, dass Lesen Bildung und Wissen vermittelt, sondern das ist ja auch eine Schule der Gefühle. Also ich erinnere mich noch, ich habe mal was über den Dresdner Bücherkanon gemacht. Das war so eine Initiative, wo jugendliche Straftäter durch ein Buch, wo sie auch einen Begleiter hatten, der das mit ihnen gelesen hat, sowas wie Mitgefühl und Empathie irgendwie lernen sollten. Und es hat wohl auch größtenteils geklappt. Was wird denn damit? Das verkümmert doch dann auch, wenn die Leute nicht mehr lesen.
Genau, also es ist natürlich immer schwierig, von dem einen, in dem Fall vom Lesen, auf das andere, zum Beispiel gesellschaftlichen Zusammenhalt, zu schließen. Ich glaube aber, dass da was dran ist. Hans-Georg Gadamer hat mal gesagt, von einem Gespräch kann man nur ausgehen, wenn man der Meinung ist, dass der andere auch Recht haben könnte. Und was das eigentlich aussagt, ist die Fähigkeit, sich in andere hereinzuversetzen, Perspektiven andere zu haben und ja, letzten Endes, wie Sie schon gesagt haben, Empathie zu entwickeln. Deshalb ist es auch so schlimm, wenn das Lesen selbst in so Nützlichkeitsgedanken immer wieder gepresst wird. Wieso sollen wir diese alten Klassiker lesen? Wieso sollen wir überhaupt ein Buch lesen, einen Roman? Wenn wir lesen sollten, dann doch im besten Fall sofort Wirtschaftsbücher und Selbstoptimierungskurse. Also ich überspitze das jetzt. Mhm. Aber genau wie Sie das sagen, das, was verloren geht, wenn das Lesen verloren geht, ist mehr als eine Kulturtechnik, sondern ist wirklich die Fähigkeit, sich in andere reinzuversetzen. Aber eine Sache muss ich auch sagen, es sieht ja noch viel drastischer aus. Wenn man in diesen ersten Kompetenzbereich schaut, dann geht es nicht darum, ob junge Leute mit 15 ein Buch lesen können oder nicht, sondern dann geht es so weit, dass man sich fragen muss, ob sie tatsächlich einen Busfahrplan lesen können. Also wir haben es hier wirklich mit einem drastischen Problem zu tun.
Und das führt ja auch dazu, dass viele keinen ganzen Zeitungsartikel mehr verstehen, keine Argumente mehr verfolgen können oder richtig und falsch. Das ist ja dann auch demokratiegefährdend.
Richtig. Also ich habe, auch wenn das ein bisschen kompliziert klingt, mal von der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung gesprochen. Das kann man sich ungefähr so vorstellen, als ein Buchautor, der ja auch ein Buch übers Lesen geschrieben hat, werde ich ja interviewt manchmal, und aus diesem Interview wird dann eine Kachel gemacht, die auf Instagram gestellt wird, und dann diskutieren die Menschen heiß über diese Kachel, über dieses eine Zitat. Was aber letzten Endes natürlich eine Diskussion ist, die ganz an der Oberfläche bleiben muss, weil eben es auf dieser Verkürzung, auf dieser doppelten Verkürzung basiert. Und das geht eben verloren. Es geht verloren, auch einen kohärenten Gedanken zu fassen. Oftmals, wir tun ja so, als wenn jetzt beispielsweise durch KI jede Erkenntnis uns einfach frei Haus geliefert wird. Aber jeder, der viel liest, der weiß, dass ein Gedanke, der sich entfaltet, erst nach 100 Seiten überhaupt auch klar werden kann. Ich kann jemandem die Seite 100 geben und sagen, wie findest du das? Der wird davon nichts haben. Deshalb ist es so wichtig, dass wir jetzt überlegen, was zu tun ist, das Lesen auch wirklich wieder in den Mittelpunkt zu stellen.
Ja, und was tun wir da jetzt, Herr Blume?
Das ist eine ganz große Frage. Ich glaube, das hat ganz viel erstmal mit Brückenbauen zu tun. Brückenbauen, was meine ich damit? Es wird oftmals so getan, als wenn es reicht, wenn eine Pressemitteilung rausgeht an diejenigen, die scheinbar verantwortlich sind. Also das sind dann mal die Eltern, mal Social Media, mal die Lehrkräfte und so weiter. Letzten Endes haben Sie es gerade schon gesagt, es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Das bedeutet auch, es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und ich kann Ihnen eine Sache sagen, wenn es nicht wehtut, dann ist es nicht wirkungsvoll. Was meine ich damit? Wenn wir mehr lesen sollen, dann brauchen wir dafür Orte. Wir brauchen dafür Orte, die unterstützt werden. Wir brauchen Begleitungen, zum Beispiel in Bibliotheken als Orte, die ja auch nicht jeder kennenlernt. Wir brauchen Lesegemeinschaften. Wir brauchen in der Schule nochmal einen starken Fokus. Und auch hier könnte das wehtun, weil es nämlich nicht reicht, einfach zu sagen, na gut, dann machen wir jetzt halt eine Viertelstunde, eine Lesestunde. Ich habe mit einer Kollegin mal gesprochen, die gesagt hat, das ist bei ihrer Schule sogar kontraproduktiv, weil die sich selbst was überlegt haben, was aber individuell war, eine Art von ja, Lesephase, die aber jetzt nicht jeder so standardmäßig in der ersten Viertelstunde des Tages macht. Aber ich sage auch, wenn es nicht anders gehen würde, dann muss das ab jetzt so sein. Mhm. Dann müsste man, also bevor wir gar nichts machen, müsste man sagen, okay, wir brauchen diese Lese 20 Minuten und auch das wird nicht völlig spurlos an allen vorbeigehen, weil das garantiert irgendjemanden betrifft, der dann sagt, jetzt können wir aber weniger Religion, Mathematik oder ich weiß nicht was machen. Aber man muss wirklich sagen, ohne das Lesen geht eigentlich nichts, auch keine Matheaufgabe heutzutage. Das heißt, deshalb muss sich da was ändern.
Bildung und vor allem Lesen auf die Eins, sagt Bob Blume, Lehrer und Blogger. Vielen Dank, Herr Blume, für dieses Gespräch.
Danke für die Einladung.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Wenn man jetzt so Anfang September auf den Sommer zurückschaut, dann war das doch ein absoluter Rekordsommer, bei dem eine Hitzewelle die nächste gejagt hat. Und die hohen Temperaturen und der wenige Regen haben die Natur ganz schön in Mitleidenschaft gezogen. Während diese klimawandelbedingten Extremwetterlagen in der Politik eigentlich viel zu wenig vorkommen, ist das Thema in der Literatur ziemlich präsent. Auch in dem Roman, über den wir jetzt sprechen, Auf den Händen brennt das Paradies von Paul Gouache, ein junger Katalone. Schriftsteller und Kais Harabi hat das Buch für uns gelesen. Kais, passt eigentlich ganz gut zu diesem Sommer, dieses Buch.
Ja, total, weil das, was wir dieses Jahr in Deutschland in diesem Sommer erlebt haben, die extreme Hitze, die Dürre, damit kämpft Katalonien tatsächlich seit Jahren. In vielen Gemeinden herrscht dort Wassernotstand, die Landschaft ist knochentrocken und vor allem brennt sie auch immer wieder. Und Paul Gouache erzählt uns in Auf den Händen brennt das Paradies eben eine Geschichte aus dieser Landschaft und davon, wie er nicht einfach nur ein paar Pflanzen vertrocknen und verbrennen, sondern wie einfach auch eine ganze Identität auf dem Spiel steht.
Ja, inwiefern das denn? Was ist das für eine Geschichte, die er erzählt in seinem Buch?
Der Roman spielt in Katalonien auf dem Land, in einem namenlosen Dorf am Fuß der Berge. Etwas oberhalb gibt es dann noch eine Siedlung und eine Mine. Was da geschürft wird, das lässt Paul Gouache auch im Ungefähren. Und dort findet sich der junge Liton wieder, gerade Anfang 20, hat seinen Dienst bei der Armee beendet. Und dann kehrt er eben zurück in dieses Dorf und lernt dort auf einer Party Rita kennen, die ein bisschen älter ist als er. Und die beiden freunden sich an. Und dann ist diese Party gerade vorbei, es ist gerade mal eine Stunde geschlafen. Alle sind noch betrunken sozusagen. Da kommt ein Ruf, dass die Wälder brennen. Liton wird wieder abkommandiert, muss bei den Löscharbeiten helfen. Und er und Rita halten dann aber Kontakt, werden enge Freunde. Sie ziehen im Verlauf des Romans dann sogar zusammen, bis Liton dann eben an einer neuartigen Krankheit stirbt. Und das ist aber kein Spoiler, sondern das erfährt man schon relativ am Anfang. Also eigentlich eine relativ düstere Geschichte.
Und ist die denn so von Anfang zum Ende einfach durcherzählt, chronologisch, oder wie ist das gemacht?
Wenn du so fragst, dann ist die Antwort nein, ist sie nicht, natürlich. Paul Gouache erzählt in so kleinen Mosaikstückchen aus verschiedenen Perspektiven, nicht chronologisch. Mal haben wir ein Kapitel aus Litons Perspektive, mal aus Ritas Perspektive, mal kommen die alten Frauen, die schon seit ewigen Zeiten in diesem Dorf leben, zu Wort. Und er findet auch immer wieder schöne Bilder und er schafft eine sehr poetische Stimmung. Mich hat das sehr an eine andere katalanische Schriftstellerin erinnert, Irene Solar, die ja gerade mit ihrer deutschen Übersetzung von Ich gab die Augen und du blicktest in die Finsternis in allen Läden zu finden ist und auch für ein paar Preise hierzulande nominiert war. Die erzählt auch sehr ähnlich und erzählt auch viel darüber, wie wichtig eigentlich die Landschaft für die Identität der Katalanen ist. Und das ist meiner Meinung nach auch ein zentraler Aspekt in diesem Buch von Paul Gouache, also dass diese Umweltkatastrophen, die Dürre, die Hitze, die Fluten, die dann kommen, wenn es mal regnet, dass das alles nicht nur die Zerstörung dieser Landschaft bedeutet, sondern eben auch die Zerstörung der Identität dieser Menschen. Und in seinen besten Momenten ist dieser Roman dann eben auch wie so eine Elegie eigentlich auf diese verlorene Landschaft, auf die Dörfer, auf das Land, die einfach nicht mehr dieselben sein werden.
Und ist das denn dann so eine Art dystopischer Abgesang, also ziemlich düster, oder hat Paul Gouache dem auch irgendwas entgegenzusetzen, so ein kleines bisschen Hoffnung?
Naja, ich wünschte, ich könnte sagen, ja, hat er, aber hat er tatsächlich nicht. Ich finde das aber auch sehr gut. Das ist meiner Meinung nach eine der Stärken dieses Romans, weil sonst wäre es auch ein bisschen Kitsch. Wenn wir ehrlich sind, ist die Lage ja einfach nicht gut. Und gerade, dass dieses Buch eben nicht nur von der Umweltzerstörung, sondern auch vom Verlust der Identität erzählt, das gibt ihm so eine total starke Tragik, und die bezieht sich ja nicht nur auf diese Thematik. Es gibt noch eine tragische queere Liebesgeschichte in diesem Roman. Also Liton verliebt sich bei der Armee dann noch in einen Kameraden namens René. Das hält aber nicht lange. Dann steckt er sich eben auch noch mit diesem tödlichen Parasiten an, der ihn umbringen wird, was auch wiederum eine Anspielung auf die AIDS-Krise ist und auf die Verheerungen, die diese Krise angerichtet hat, die ja auch ganze Communities zerstört hat. Und Paul Gouache erzählt das so ein bisschen parallel und macht so diese tragischen Verluste, die einer Gesellschaft als Ganzes bevorstehen, begreifbar. Also viel Hoffnung hat dieses Buch wirklich nicht zu bieten.
Aber damit ist er doch eigentlich auch eher ungewöhnlich, wenn man das vergleicht zu anderen Klimawandel-Romanen, die ja doch meistens eher doch noch so ein bisschen mehr Hoffnung aufzutreiben versuchen.
Ja, das stimmt. Also gerade wenn man die Literatur vom Klimawandel sich anschaut, dann wird da immer wieder auch so ein bisschen so die menschliche Resilienz beschworen, Durchhaltevermögen. Vieles auch das Thema von so Wahlfamilien finden. Und wenn man es mal ganz, ganz blöd zuspitzt, irgendwer ist immer übrig, noch davon zu erzählen, dass die Welt untergegangen ist. Und genau dem verweigert sich Paul Gouache aber hier. Ich finde das eine wirklich richtige und wichtige Haltung, weil sie dem Ernst der Lage einfach auch erzählerisch gerecht wird, weil Paul Gouache hinsieht und sich nicht wegfabuliert. Gouache blickt sozusagen dem Leben und Sterben auf einem kaputten Planeten ins Auge und erzählt, was das bedeutet, was wir gerade verlieren. Landschaften, Identitäten, Freunde und Familie. Also erzählt uns davon wirklich mit viel Poesie und wahnsinniger Dringlichkeit eigentlich, was durch den Klimawandel auf dem Spiel steht.
Klingt nach einer echten Empfehlung, was uns Kaiser Rabi da vorgestellt hat. Der Roman Auf den Händen brennt das Paradies von Paul Gouache, aus dem Katalanischen übersetzt von Kirsten Brandt. Erschienen ist das Buch im Waldstein Verlag für 22 Euro. Wir schauen jetzt in den Süden. Von dort aus werden ja am Wochenende nochmal die letzten Sommerferienstaus erwartet. Denn jetzt gehen die Sommerferien endgültig zu Ende. Und bestimmt sind auch einige auf dem Heimweg aus dem schönen Südtirol, wo ich jetzt in Bozen mit Evelyn Raffainer verbunden bin, die in Bozen, wie gesagt, die Buchhandlung Europa Books betreibt. Hallo, guten Tag, Frau Raffainer.
Guten Tag.
Die Region bei Ihnen, die ist ja ohnehin zwei- bzw. dreisprachig, italienisch, deutsch, ladinisch. Was heißt denn da bei Ihnen Europa Books? Also was für Sprachen bieten Sie an?
Nee, also vor allem deutsch und italienisch. Dann haben wir auch Englisch, ein bisschen Spanisch und Französisch. Aber die Buchhandlung gab es schon, bevor wir sie übernommen haben. Und die hieß schon Buchhandlung Europa. Und dann wollten wir den Namen lassen, weil er doch irgendwie historisch ist. Weil die Buchhandlung gab es seit schon 40 Jahren, glaube ich.
Verstehe.
Und wir haben seit 5 Jahren ungefähr, habe ich sie übernommen.
Und was wird bei Ihnen so gerade besonders viel gelesen, wenn Sie mal so gucken, was Sie in den letzten Wochen so am meisten verkauft haben?
Also ich habe jetzt so 3 Bücher rausgesucht, oder?
Ja. Genau.
Also die ich selbst auch gelesen habe und mich schon sehr begeistert haben und die ich dann immer wieder empfehle.
Und die sind ja auch so ein bisschen, habe ich gedacht, auch ein Abbild Europas, denn da ist eine belgische Autorin dabei, einer, der in London lebt, aber Deutscher ist und so, da kommt Europa auch ganz gut zusammen. Womit wollen wir denn anfangen?
Das überlasse ich Ihnen.
Ach so, fangen wir doch gleich mit Trophäe von Chaya Hutas an. Was mögen Sie an dem Buch?
Also es hat mich total beeindruckt, das muss ich sagen, es ist selten. Also das liest man in einem Zug durch. Die Frau hat eine Sprachgewalt, also die ihresgleichen sucht, denke ich. Und also das habe ich in 2 Tagen durchgelesen und dann braucht man nochmal einen halben Tag, weil man so einfach ins Leere starrt und denkt, okay, weil man auch die eigene Moral und die eigenen Werte irgendwie in Frage stellt. Ne? Also die Rahmengeschichte, haben Sie das Buch gelesen?
Ich habe es auch gelesen, aber Sie müssen es jetzt nochmal den Hörern erzählen.
Okay, also die Rahmengeschichte ist im Grunde Großwildjagd in Afrika. Aber eigentlich geht es darum, wie der Mensch tickt, also besonders in Extremsituationen. Also ich will jetzt nicht zu viel erzählen, also das ist ein Jäger, der Hunter, ein Jäger, sein Vater war schon Jäger, also er kommt aus einer richtigen Jägerfamilie. Der fährt dann immer ab und zu nach Afrika, um dort auf Großwildjagd zu gehen, immer mit dem gleichen, mit der gleichen Guide, und will eben das Nashorn schießen, und sie machen sich auf den Weg, und das Nashorn stirbt zwar, aber nicht durch sein, und da entsteht das Problem, nicht? Und dann zeigt ihm seine Guide etwas anderes und da fängt eigentlich die Geschichte an.
Und das ist dann, finde ich, auch so eine richtige Parabel eigentlich auf menschliche Abgründe, nicht?
Ja, total, ja. Und gleichzeitig kriegt man auch, also man weiß ja nie, sie sagt ja nie, wo genau in Afrika sie ist, aber man kriegt auch eine gute Info darüber, wie das geht mit den Lizenzen, die sie einerseits wieder rechtlich verkaufen, mit dem Geld schützen sie aber wieder Tiere. Also das ist auch so eine Grauzone, war auch spannend zu hören. Ne?
Also also auf jeden Fall eine Empfehlung, Chaya Huthas Trophäe, übersetzt von Lisa Mensing. Genau. Und dann haben Sie ein Buch, das kenne ich nicht, Gentleman über Bord von Herbert Clyde Lewis. Was ist denn das für eine Geschichte?
Also das ist eine, also ganz was anderes als die Trophäe. Und die Trophäe ist vielleicht noch dazu nichts für ganz zart Beseitete, weil die Geschichte ist doch heftig. Ne? Und dagegen das Gentleman über Bord ist eine ganz kleine, süße Geschichte, finde ich. Da passiert eigentlich gar nicht viel. Es ist ein New Yorker Gentleman, der ist in einer Lebenskrise und macht eine Reise allein, hat Familie, guten Job und fährt dann mit einem Frachtschiff und fällt dann irgendwie durch einen blöden Zufall über Bord. Und dann strampelt er da und das Schiff fährt weiter und merkt es nicht, nicht? Und dann strampelt er da und die Gedanken, die er dann hat, also es ist, also ich weiß auch nicht, wie ich das erzählen soll. Die merken viel zu spät, dass er über Bord ist. Zum Beispiel denkt er so, na verdammt, und er ist schon doch ein sehr seriöser und doch sehr strukturierter Mann und sagt, na, jetzt, wenn sie mich jetzt retten zum Beispiel und ich habe gestreifte Unterhosen an, wie peinlich.
Mhm. Also so. Auch eigentlich so eine existenzielle Situation fast schon, ne? Aber absolut. Eben ein bisschen komödiantisch erzählt offenbar.
Ja, irgendwie schon, nicht? Also irgendwie schon, die Sprache hat mir sehr gut gefallen auch. Und auch was er so denkt, ich weiß nicht, ich denke, jemand, der mal schon in einer so, das sind solche Gedanken, die man wirklich denkt, wenn man mal in so einer Extremsituation war zum Beispiel, nicht? Da denkt man die verrücktesten Sachen und das bringt er wirklich auf den Punkt. Und also das Ende will ich nicht erzählen. Das
auf keinen Fall.
Hat keinen, aber es ist wirklich schön zu lesen. Also es passiert nicht viel, es ist überhaupt nicht spannend, so von, wenn man jetzt die Trophäe hernimmt, also das ist spannend oder das packt einen, das kann man nicht aus der Hand legen. Aber es ist ein total süßes Buch. Also mir hat es sehr gut gefallen.
Also Gentleman über Bord von Herbert Clyde Lewis beim Mare Verlag erschien, übersetzt von Klaus Bonn. Und dann, jetzt müssen wir es kurz machen, Der Gryffalo von Axel Schäffler. Ich liebe dieses Buch. Das ist ja so ein echter Klassiker, den jeder, den ich kenne, seinen Kindern vorgelesen hat. Warum haben Sie den nochmal ausgesucht?
Also weil ich den einfach auch genial finde. Also ich habe den meinen Kindern auch vorgelesen, also bis wir es auswendig konnten. Und ich finde, es ist einfach ein wunderbares Buch in Reimform. Und ich denke, die Kinder wollen ja, also wenn ihnen eine Geschichte gefällt, die wollen die ja bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag immer hören. Und dann ist es gut, wenn den Eltern die Geschichte auch gefällt, weil das die müssen stimmt. Sie ja x-mal vorlesen. Und da kann ich den Gryffalo nur empfehlen.
Also auch in unserer Leseinitiative hatten wir heute dieses Thema Eltern bitte vorlesen und unbedingt dabei auch den Gryffalo von Axel Schäffler, übersetzt von Monika Osberghaus, bei Belz und Gelberg erschienen. Vielen, vielen Dank für diese Empfehlungen, Evelyn Raffainer von der Europa Books Buchhandlung in Bozen. Alles Gute nach Bozen. Dankeschön.
Gerne und alles Gute zurück. Ja. Danke, tschüss.
Tschüss. Dann.